Herzlich willkommen zum Greifbar Predigt Podcast. Bei der folgenden Aufnahme vom Greifbar in der Stadthalle gab es zu Beginn einen Mikrofonausfall, was eine technische Bearbeitung der Aufnahme nach sich zog. Bitte entschuldigen Sie die ersten paar Minuten, wo das der Fall ist. Später wird's besser.
Kleine Bosheiten erhalten die Feindschaft. Mal eben das sündhaft teure Handy in der Tulpenvase versenken. Oder ein böses Wort über den eigenen Partner, wenn andere dabei sind, so das, was ihm am heiligsten ist, mal eben madig machen. Oder auch einfach mal im vollbesetzten Zug den einzig freien Platz mit einem Rucksack besetzen und wenn dann der Zug hält, sich schlafen stellen. Oder im Restaurant den Salzstreuer genau so weit aufzudrehen, dass der nächste Gast sein salziges Wunder erleben darf. Kleine Bosheiten erhalten die Feindschaft, heißt es. So geht es hier, bei dem, was wir gesehen haben, um weit mehr als um kleine Bosheiten. Hier regiert der Gott des Gemetzels. Hier geht es nicht um kleine Bosheiten. Hier regiert der Gott des Gemetzels. Und er regiert da, wo man ihn am allerwenigsten erwarten würde. Nicht bei denen, die sowieso nicht zivilisiert sind und nicht wissen, wie man sich benimmt. Nicht bei denen, die schnell mal nach etwas Alkohol kräftig zulangen. Nein, bei denen, die sich so viel darauf einbilden, doch ganz anders zu sein. Gebildet, souverän, erwachsen. Links, nicht allzu sehr, aber ein bisschen, auf jeden Fall liberal und gebildet. Im Zweifelsfall eher Bachwoche als Schlager-Rallye. Jetzt haben wir mehr, okay. Oder aber im anderen Fall erfolgreich, vielleicht ein bisschen zynisch, nie um eine Lösung verlegen, illusionslos und souverän, Elite eben. Aber dann bricht das Eis und der Gott des Gemetzels übernimmt die Herrschaft. Man wollte doch nur mal eben unter Erwachsenen den Streit zwischen zwei Jungs klären. In 10 Minuten erledigt ein Kinderspiel, so ganz verständnisvoll, lösungsorientiert und ohne Probleme, um dann ganz schnell wieder zurückkehren zu können zum teuren Museumskatalog, zu den Börsenkursen oder auch zum Buch über das Unrecht in Afrika. Aber das Eis, auf dem sie stehen, ist viel dünner, als sie gedacht haben. Der Streit eskaliert und schon übernimmt der Gott des Gemetzels die Regie. Da ist etwas unter der Oberfläche. Ist es tief sitzende Unzufriedenheit? Ist es verborgene Wut? Ist es Überforderung? Was ist das eigentlich? Es steckt mit dir unter der Haut und du weißt, es will raus ans Licht, singt Peter Fox. Es fängt ganz harmlos an, aber dann steigert es sich und der Zynische wird immer zynischer und der brave Mann zeigt, wie viel Wut in ihm tobt und die Gutmenschin rastet aus und der erfolgreichen Frau zieht es den Boden unter den Füßen weg. Der Gott des Gemetzels übernimmt die Regie. Ein Biest lebt in deinem Haus. Du sperrst es ein. Es bricht aus. Dasselbe Spiel jeden Tag vom Laufstall bis zum Grab. Nun können wir uns natürlich zurücklehnen, Popcorn essen und uns wahlweise amüsieren, wie erwachsene Menschen so ausrasten können. Wir können uns auch entrüsten, wie das denn sein kann, dass man so die Kontrolle verliert. Oder wir können einfach nur den Kopf schütteln und sagen, naja, mir würde so etwas ja auf gar keinen Fall und nie passieren. Es sind ja immer die anderen, die dem Gott des Gemetzels dienen, die anderen. Zum Beispiel die Kinder, die irgendwie merkwürdig grausam werden und den Fliegen die Flügel ausreißen oder mal eben Ameisen unter dem Brennglas grillen. Oder jenes Kind der Nachbarin, das sich so gehässig und rücksichtslos über den behinderten Mitschüler geäußert hat. Es sind die anderen. Oder auch das Paar, das lange Zeit so unzertrennlich schien und jetzt seinen ganz persönlichen Rosenkrieg ausficht. Und keine Beleidigung ist gehässig genug. Man gönnt dem anderen das Schwarze unter dem Fingernagel nicht mehr. Wie konnte ich bloß auf diesen Menschen hereinfallen? Oder wir sitzen am Radio und hören von dem Unfall auf der Autobahn und schütteln den Kopf, weil da wieder Schaulustige sich aufgeilen am Unglück der anderen. Wie kann man nur? Gott des Gemetzels, wie unappetitlich. Mein persönlicher Forschungsgegenstand an dieser Stelle ist übrigens der Bahnhof. Der deutsche Hauptbahnhof als Forschungsgegenstand. Es ist so etwas wie die Kathedrale vom Gott des Gemetzels. Menschen, die eben noch ganz ruhig in ihren Büros saßen oder ihren Kindern zu Hause ein Brot für die Schule geschmiert haben, verändern sich schlagartig, wenn sie einen Bahnhof betreten. Rücksichtslos kreuzen sie die Wege der anderen. Sie drängeln und schubsen. Sie sehen keinen mehr, der irgendwie mal Hilfe braucht. Auf der Rolltreppe wühlen sie sich nach vorne. Und wenn der Zug dann ankommt, verhalten sie sich so, dass es sie für jeden Boxkampf qualifizieren würde. Oder sie stehen am DB-Point und schimpfen den armen Menschen von der Deutschen Bahn aus, als wäre er höchstpersönlich verantwortlich für den Oberleitungsschaden und die Verspätung. Das alles betrachte ich kühlforschend mit dem überteuerten Kaffee von Starbucks in der Hand. Gelegentlich nippe ich daran, bis ein Koffer von der Seite mich am Oberarm trifft und Kaffee Americano Venti über das einzige Jackett schwappt, das ich auf meiner Dienstreise dabei habe. Das Biest bricht aus. Der soll mich kennenlernen. Es ist eine merkwürdige Sache, dass wir das bei anderen immer so gut sehen, amüsiert oder auch schockiert oder auch einfach nur kopfschüttelnd, und dass wir blind dafür sind, wenn es bei uns selber losgeht. Jesus von Nazareth hatte dafür ein sehr treffendes Bild. Er sagt einmal, das ist so wie bei Leuten, die den Splitter im Auge des anderen immer ganz scharf sehen können, aber für den Balken vor dem eigenen Auge total blind sind. Aber manchmal, wie in unserem Film, da wird es überdeutlich. Da hockt ein Biest in meinem Haus und das will raus und man kommt aus dem Staunen nicht mehr heraus. Ich soll mich anscheinend kennenlernen. Die Baustelle, an der ich am meisten vom Gott des Gemetzels spüre, das sind zerbrochene Beziehungen. Beziehungen, die einmal so wertvoll waren, so tief, intensiv und freundschaftlich. Aber dann gerieten sie irgendwie in einen Abwärtsstrudel. Da waren erst nur ein paar böse Gedanken, gelegentlich ein störendes Gefühl. Aber dann kommen die bösen Worte dazu und es steigert sich und steigert sich. Und irgendwann fangen wir an, die Geschichte neu zu schreiben. Dabei ist niemand von uns morgens aufgewacht und hat sich gesagt, heute ruiniere ich mal eine wichtige Beziehung in meinem Leben. Aber irgendwann sehen wir auch rückwärts alles in einem neuen Licht und sagen, war der nicht immer schon so ein furchtbar schwieriger Mensch? Und wir fangen an, feurige Pfeile abzufeuern oder uns einfach auch nur kalt und kühl zurückzuziehen. Wir schmieden schlimme Pläne, wir wagen einzelne Schläge und am Ende wollen wir den anderen nur noch auf dem Boden sehen. Und wir merken gar nicht, wie viel Bosheit sich da austobt, wie viel Härte, Grimm, Bitterkeit, Unversöhnlichkeit, aber auch verletzte Zuneigung und Stolz. Und oft sehen wir die Gründe nicht beim anderen, sondern nicht bei uns selbst, sondern immer beim anderen. Der Gott des Gemetzels regiert. Man kann das Ganze übrigens auch ein bisschen grundsätzlicher anpacken. Was ist das mit uns, dass wir nicht einfach die gut erzogenen Menschen sind, als die wir uns gerne sehen? Wir würden doch so furchtbar gerne an das Gute im Menschen glauben. Vor allem an das Gute in dem Menschen, der wir selber sind. Was ist das, was da so plötzlich hervorspringt, alle guten Manieren in den Hintergrund drückt und uns so verändert? Vor fast 60 Jahren hat ein Forscher, Stanley Milgram, ein Experiment gemacht. Er hat Leute in ein Labor gesetzt und er hat ihnen den Auftrag gegeben, andere Leute mit Fragen zu bombardieren. Und wenn die Fragen falsch beantwortet haben, dann sollten sie sie mit Stromstößen bestrafen. Erst nur so ein bisschen, 40 Volt, aber es steigerte sich dann auf 450 Volt und das ist schon richtig gefährlich. Die Menschen, die an diesem Experiment teilnahmen, haben es getan. Sie haben Fragen gestellt, die Fragen wurden falsch beantwortet und sie haben ohne zu zögern die anderen mit Stromstößen bestraft. Sie haben zugeschaut, wie sie schrien, wie sich das Gesicht verzerrte, wie sie vor Schmerz gekrümmt dasaßen. Und sie haben weitergemacht, sie haben den Strom gesteigert, sie haben nicht aufgehört. Was sie nicht wussten, war, dass diese anderen nur Schauspieler waren und dass überhaupt kein Strom geflossen ist. Aber entscheidend ist, sie haben nicht gezögert. Sie haben den Stromstoß ausgeführt. Sie waren bereit, grausam zu sein und grausam zu bleiben. Reinhard Haller ist ein österreichischer Gerichtspsychiater und der hat einmal gesagt, es gibt zwei verschiedene Deutungen, wie man das erklären kann. Die eine Deutung sagt, wir kommen eigentlich als reine, unschuldige Wesen auf die Welt und dann ist es die Erziehung und die widrigen Umstände und die böse Gesellschaft, die sorgen dafür, dass allmählich auch böses Verhalten in uns möglich wird. Und dann sagt der Gerichtspsychiater, ich selbst, ich glaube an die andere Lösung. Ich glaube, wir kommen als universell kriminelles Wesen zur Welt. Und Erziehung und Gesetze und dergleichen dämpfen, bändigen und zähmen nur das Böse, das in uns steckt. Aber es hockt immer als schlimme Möglichkeit in unserem Leben. Da hockt also ein Biest in unserem Haus. Und es braucht manchmal nur eine Kleinigkeit, dass dieses Biest ausbricht. Ein bisschen Verlust der Kontrolle, ein bisschen zu viel Stress, Überforderung, Ärger, Enttäuschung. Es muss uns nur tief genug ans Herz fassen. Dann bricht das Biest hervor und der Gott des Gemetzels regiert. Dieses Lied von Christina Aguilera zeigt noch eine andere Färbung unseres Themas. Eine, die auch schon bei unseren Schauspielern deutlich wurde. Es ist nicht einfach ein Spaß, dem Gott des Gemetzels zu dienen. Und manchmal ist da diese traurige Frage, sag doch was, gibt's nicht irgendeinen Weg zueinander, irgendeine Möglichkeit, das zu reparieren, anders zu leben, es anders zu machen, als immer nur nach diesem einen Gesetz. Und nun müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir uns nicht verrennen. Ich bin froh, dass es nicht immer so läuft. Dass nicht jedes Gespräch zwischen Eltern dermaßen aus dem Ruder läuft. Dass nicht jede Beziehung zwangsläufig einfach auseinandergeht. Da ist offenbar etwas in dieser Welt, das das Böse dämpft. Da ist offenbar etwas in dieser Welt, das auch Gutes gedeihen lässt. Es kann vieles gut gehen, obwohl unser Potenzial zur Bosheit beachtlich ist. Ich könnte es auch so sagen, wie gut, dass nicht jeder heute Abend hier mit einem offenen Messer in der Tasche herumläuft und wir uns fürchten müssten, dass es gleich losgeht. Wir haben zwar sicherheitshalber keine Tulpenvasen aufgestellt, aber die meisten von uns werden auch um ihr Handy nicht fürchten müssen. In der Regel wissen wir uns zu benehmen im Straßenverkehr, im Fußballstadion und sogar im Hörsaal. Wir fangen nicht an, aus geringstem Anlass uns zu beschimpfen, übereinander herzufallen oder uns auszurauben. Dasselbe beschreibt auch der christliche Glaube. Er sagt, Gott sorgt in seinem Erbarmen dafür, dass wir nicht dauernd ausrasten. Und er hat bestimmte Mittel dafür, die heilen diesen großen Schaden noch nicht, aber sie halten das Schlimmste von uns fern. Das Gesetz und die Erziehung und die Einsicht und manche Weisheit, manchmal aber auch nur die Angst vor Strafe oder Scham und Peinlichkeit. dann kann es manchmal sein, dass Einsicht über Wut gewinnt und Verstand über Gefühl herrscht. Und Gott tut das, damit diese Welt jenseits von Eden nicht völlig aus dem Ruder läuft. Es ist Gnade, dass das alles einigermaßen funktioniert. Es ist Gnade, dass das Eis uns trägt, aber es bleibt dabei. Dieses Eis ist furchtbar dünn. Und dann ist da doch jenes andere. Darüber können wir uns empören oder wir können uns amüsieren oder wir können den Kopf schütteln. Es bleibt dabei, erwachsene Menschen benehmen sich plötzlich furchtbar albern. Und wir können nachdenklich werden, warum das Eis so dünn ist und jeden Moment brechen kann, auch bei uns Wohlerzogenen. Und wenn wir es bei uns selbst entdecken, dann wird es ernst. Und dann fragen wir uns, was schlummert da in mir? Wozu wäre ich fähig? Was könnte ich noch alles anstellen? Und wenn es dann passiert ist und wir in dieser Finsternis sind, wie komme ich da jemals wieder raus? Man könnte manche von Ihnen sagen, na klar, die Frommen. Die Frommen sind mal wieder die Experten für das Böse in der Welt und vor allen Dingen für das Böse bei den anderen Leuten. Das machen sie ja gerne, die Frommen. Nun, darüber müssen wir nicht lange streiten. Denn hier gibt es eine ganz glasklare Auskunft. Auch die religiösen Leute haben an dieser Stelle überhaupt keinen Grund, in irgendeiner Weise überheblich oder selbstsicher zu sein. Keinen einzigen. Es gibt da diese eine Person im Umfeld des Jesus von Nazareth. Sicherlich einen der Promis in den ersten Tagen der Christenheit. Er heißt Petrus. Den Petrus kennt man so in der Umgangssprache als Experten für Fischerei, Petri Heil, oder bestenfalls als Experten für das Wetter. Und dann hat er heute seinen Job nur mäßig gut gemacht. Aber man kennt ihn. Er ist einer der Promis in der ersten Christenheit. Wenn man näher hinguckt, sieht man, er ist eine wirklich komplizierte Persönlichkeit. Er ist einer, der immer wieder mal auf die Nase fällt. Einer, der sich selbst auch in seinen Tiefen und Abgründen immer besser kennenlernen muss. Da geht er also jahrelang mit Jesus durchs Land. Und er sieht, wie Jesus den Menschen begegnet, wie er zugänglich ist, hilfsbereit und gewaltfrei. Und er sieht, was Jesus redet, wie er aufruft zu Gewaltlosigkeit und Frieden. Und er möchte doch bei Jesus gerne lernen, auf dem Weg mit ihm unterwegs lernen, wie das Leben gut werden kann. Aber dann kommt die Stunde der Bewährung in einem Garten in der Nähe von Jerusalem. Diese Stunde der Bewährung war so gut von Jesus vorbereitet. Denn Jesus hatte mit dem Petrus geredet und hatte ihm gesagt, du Petrus, das wird jetzt so kommen. Man wird mich festnehmen, man wird mich verhören, man wird mich foltern und man wird mich an ein Kreuz schlagen und umbringen. Und Petrus, das muss so kommen. Vergiss das nicht. Es muss so kommen. Aber als es dann soweit ist, als sie Jesus abholen, da bricht es aus Petrus hervor und plötzlich hat er ein Schwert in der Hand. Plötzlich fällt ihm nur noch Gewalt ein. Der Gott des Gemetzels ist auf dem Plan. Er hat alles vergessen. Er schlägt um sich. Es kostet einen der römischen Soldaten, die dabei sind, das Ohr. Autsch. Und Jesus? Jesus hat einige Arbeit, um Petrus wieder auf Kurs zu bringen und das Böse zurückzudrängen. Kurzum, Jesus hat sich niemals Illusionen darüber gemacht, auch nicht über die frommen Leute. Was wir in der Bibel lesen, ist also keine Anweisung zur Überheblichkeit. Es ist aber ein Weg der Erlösung und ein Weg der Heilung. Mehr als nur gedämpftes und zurückgehaltenes Böses. Erlösung. Heilung. Es sind drei Stationen, die wir dazu in der Bibel kennenlernen. Und die will ich am Ende noch kurz mit Ihnen zusammen betrachten. Die erste Station heißt illusionslose Nüchternheit. Illusionslose Nüchternheit. Das bedeutet, ich stelle mich der Tatsache, dass ich nicht nur einfach der gute Mensch aus Greifswald bin, der ich gerne wäre. Da ist etwas anderes. Nicht in den kleinen Alltagsverfehlungen, über die brauchen wir hier nicht zu reden. Aber manchmal zeigt sich da das zweite Gesicht und es ist ein hässliches Gesicht. Jesus stritt einmal mit den frommen Leuten, weil sie der Meinung waren, man könnte das alles doch in den Griff kriegen. Das muss doch irgendwie zu beherrschen sein. Und man könnte es doch beherrschen, wenn wir noch konsequenter den Geboten folgen und wenn wir die Gebote vielleicht noch ein bisschen strenger formulieren. Wir kriegen das doch in den Griff, dachten sie. Und Jesus sagt, nee, ihr kriegt das nicht in den Griff. Das kriegt ihr nicht in den Griff, wenn ihr noch ein bisschen disziplinierter lebt, euch bildet, religiöse Regeln beachtet und so weiter. Warum denn nicht, Jesus? Naja, sagt Jesus, weil das nichts Äußerliches ist, sondern weil es tief in eurem Inneren wohnt. Euer Herz ist das Problem. Oder das Herz des Problems ist das Problem eures Herzens. Und das kriegt ihr nicht so einfach selbst gebändigt. Aus der Tiefe eures Herzens kommt all das, was das Leben zur Hölle macht. Habgier, Bosheit, Neid, Aggression, Mord und Totschlag, Überheblichkeit, Unvernunft. Das alles wohnt tief in euch. Und manchmal braucht es so wenig, bis es hervorbringt und Schaden anrichtet. Und darum die zweite Station. Das Geheimnis des Eingeständnisses. Manche Krimis können das ganz gut beleuchten, wenn sie zeigen, dass es für den Täter schon so eine kleine Erlösung ist, wenn endlich ans Licht kommt, was er angestellt hat. Es kann kaum etwas bei uns neu werden, wenn das Alte, das Kaputte, nicht zuvor offenbar geworden ist. Vielleicht fürchten wir diesen Blick in den Abgrund. Vielleicht sagen wir sogar, ein solcher Blick in meinen Abgrund, das würde viel zu wehtun, das würde mich viel zu sehr demütigen. Das wäre viel zu gefährlich. Vielleicht halten wir es mit Friedrich Nietzsche, der mal gesagt hat, schaust du lange in den Abgrund, schaut irgendwann der Abgrund auch in dich. Also viel zu gefährlich oder ganz anders. Wenn ich mich nicht länger herausrede, wenn ich nicht mehr mit dem Finger auf andere zeige, wenn ich eingestehe, wie mächtig der Gott des Gemetzels in mir ist, dann wartet eine Überraschung auf mich. Ja, geradezu ein Wunder. Paulus hat das einmal sehr scharf durchdacht. Paulus, dieser große Denker der ersten Christen. Er stellt sich Schritt für Schritt der Aussichtslosigkeit aller Versuche, sein eigenes Herz zu vervollkommnen. Alle Versuche der Selbstperfektionierung sind gescheitert. Alle Versuche mit mehr Anstrengung, mehr Moral, mehr Gesetz, mehr Religion, dem Gott des Gemetzels zu begegnen. Und er lässt alle Entschuldigungen hinter sich, dass die Umstände so widrig waren, die Kindheit so unglücklich, die Gesellschaft so brutal. Er stellt sich selbst und lässt alle Entschuldigungen fahren. Es führt ihn an den Rand der Verzweiflung. Und am Rand der Verzweiflung erkennt er Folgendes. Er schreibt, ich tue nicht das Gute, das ich tun will. Im Gegenteil, ich tue das, was ich verabscheue. Er denkt es radikal zu Ende. Und dann sagt er, da wohnt nichts Gutes in mir. Am Abgrund bleibt nur die Verzweiflung oder es gäbe Rettung. Paulus schreibt in einem seiner berühmtesten Briefe folgenden Satz. Ich, unglückseliger Mensch, mein ganzes Dasein ist dem Tod verfallen. Wird mich denn niemand aus diesem elenden Zustand befreien? Und darum das dritte und letzte. Das Wunder der Erneuerung. Am Abgrund kann ich entweder stürzen oder ich werde aufgefangen und gehalten. Jesus führt uns Menschen gelegentlich an diesen Abgrund heran. Und er lässt uns einen Blick auf den Gott des Gemetzels werfen. Und dann hält die Welt die Luft an. Was nun? Was tun? Wo ist Hoffnung? Und dann steht Jesus da, dieser Mann am Kreuz. Und wissen Sie, Jesus ist kein Gott des Gemetzels. Er ist ganz anders. Was er dann sagt, wenn wir in diesen Abgrund schauen und ihm dort begegnen, ist etwas ganz anderes. Du, sagt er, ich halte das aus. Ich halte dich aus. Ich halte das aus und ich trage es. Ich trage es fort. Ich trage es an dieses Kreuz. Ich trage dich. Ich habe für all die Bosheit, all das Schwere und Schlimme mein Leben hingegeben. Ich habe den Preis bezahlt. Ich habe die Macht des Bösen gebrochen. Ich habe den Gott des Gemetzels besiegt. Denn ich bin der dahingemetzelte Gott. Ich bin der Gott des Friedens und der Gott der Vergebung. Ich bin der Gott der Barmherzigkeit und der Gott neuer Anfänge und der Gott der Heilung. Und das Wunder ist, all das für Menschen, die doch für sich anerkennen müssen, ich trage dieses Böse wirklich in mir. Paulus schreibt also, ich unglückseliger Mensch, mein ganzes Dasein ist dem Tod verfallen, wird mich denn niemand aus diesem elenden Zustand befreien? Das kennen wir schon. Aber dann schreibt er nur noch einen einzigen Satz. Ganz kurz. Doch. Und dafür danke ich Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Das ist das Geheimnis, das wir gerne öffentlich machen möchten hier in der Stadthalle. Jesus durchschaut mich und nimmt mich an. Er macht sich keine Illusionen über mich und nimmt mich an. Er verurteilt den Gott des Gemetzels und nimmt mich an. Es braucht nichts mehr als dort am Abgrund, wo ich ihm begegnet bin und wo er all das zu mir sagt, zu sagen, jawohl, Herr, das will ich, das möchte ich. Ich vertraue mich dir an, denn du bist meine Hoffnung. Und dann wird Jesus ganz langsam anfangen, ganz behutsam, Stückchen für Stückchen wieder zusammenzusetzen und zu heilen, was zerbrochen und zerstört war. Und in mir, in meinem Herzen etwas ganz Neues zu schaffen. Ein lebenslanger Weg der Heilung, Stück für Stück, bringt er in Ordnung, was aus dem Lot geraten war.